Hallo. Bei uns ist gerade Schulthema plötzlich aktuell, weil Matvej geht nächstes Jahr in die Schule. Und letztes Mal war der Ben da, der ein bisschen erzählt hat, wie cool ist der Lehrer zu sein. Und wir haben vorletzte Woche Matvej in die Schule angemeldet. Und ehrlich gesagt, schon über 20 Jahre freue ich mich jeden Herbst total freue ich mich, dass es vorbei ist, dass ich nicht in die Schule gehen muss. So, und da plötzlich, mein Kind geht in die Schule und ich habe überlegt, ob ich nächstes Jahr nicht bei Einschulgottesdienst bitte, dass ich auch mit eingesegnet werden kann, weil ich wirklich total Schiss habe und besonders, ich stelle mir so vor, wie ich jeden Morgen, früh morgen ziehen, schleppen und motivieren und dann noch Kinder wecken. So, und dann das Gleiche vielleicht mit denen. Und plötzlich habe ich gedacht, oh, und wenn Gott mir begegnen möchte, durch diese Schulzeit von meinem Kind, dass ich irgendwie das, was bei mir so schrecklich war, vielleicht ganz anders erleben soll. Und das hat mich irgendwie bewegt. Und eine Geschichte habe ich euch heute mitgebracht, die ihr total gut kennt und das ist schon, wenn man sie hört, denkt man bestimmt schon wieder, oh nein, das höre ich schon seit Kindergottesdienst, als ich klein war. Und trotzdem, für mich war das plötzlich wie man bei Diamanten etwas noch entdeckt, noch ein Glanz, ne? Und noch ein Punkt, was mich sehr bewegt hat und deswegen bringe ich die mit. Das ist die Speisung der 5000. Oder nicht der 5000, sondern einfach nur 5000. Es steht im Johannes Kapitel 6 am Anfang. Ich lese einfach vor. Kurze Zeit später ging Jesus auf die andere Seite von Galiläischen Meer, das man auch den See von Tiberias nannte. Sehr viele Fans waren da sofort bei ihm. Alle fuhren total auf die Wunder ab, die er tat. Viele Kranke wurden durch ihn wieder gesund. Jesus wollte sich ein bisschen mit seinen Freunden zurückziehen, darum verschwanden sie auf einen kleinen Berg. Das war kurz vor dem Passafest, das jedes Jahr bei den Juden gefeiert wird. Jesus wollte mal den Ausblick genießen und dabei sah er, wie wahnsinnig viele Leute auf der Suche nach ihm waren. Die kamen alle schon berghoch. Hey, Philippus! Hast du eine Idee, wo wir genug Brot herkriegen, damit wir allen was zu essen anbieten können? Fragte Jesus. Das war ein kleiner Test für Philippus, denn er hatte schon vorher genau geplant, was gleich abgehen würde. Philippus meinte zu Jesus, also das würde irre viel Geld kosten, um die alle satt zu kriegen. Andreas, der ein Bruder von Simon Petrus war, schleppte einen kleinen Jungen an und sagte, dieser Krips hat 5 Vollkornbrote und 2 geräucherte Forellen dabei. Das ist aber echt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Okay, sag mal den Leuten, sie sollen sich irgendwo auf die große Wiese hinpflanzen. Gesagt, getan. Und die etwa 5000 Männer plus Frauen und Kinder setzen sich dort auf das Gras. Jesus nahm die Brote, sagte Gott Danke dafür und verteilte sie an die Leute. Genauso machte er es dann auch mit geräucherten Fischen. Und tatsächlich, alle, die da waren und was gegessen hatten, wurden pappsatt. Jetzt sammelt mal die Reste wieder ein. Wir wollen ja keinen Müll hinterlassen und es soll ja auch nichts vergammeln, bat Jesus seine Freunde nach dem Essen. Und volle 12 Körbe mit Essenresten kamen wieder zusammen. Und das war alleine vom Brot übrig geblieben. Also, es war ein Wunder. Und jetzt einfach bitte ich euch, sich ein bisschen bildlich vorzustellen, wie das alles abgegangen ist. Zuerst diese Menschenmenge, 5000 Männer, die hungrig sind, dazu noch hungrige Frauen. Und man weiß nicht, was schlimmer ist. Ne? Also ich glaube, bei uns beiden, ich bin die Schlimmste. Wenn ich Hunger habe, dann bin ich echt total aggressiv und schlecht drauf. Mein Mann gar nicht so. Also man weiß nicht, was schlimmer ist. Und hungrige Kinder kennt ihr auch, ne? Also da ist nicht mit beruhige dich bitte. So, und stellt euch vor, die ganze Menge und ein kleines Kind hat etwas dabei. Seine Mama hat vorgesorgt. So, und was ist danach passiert? Da kommt ein großer Mann auf ein kleines Kind und sagt, gib mir dein Essen. Habt ihr schon probiert, einem Kind etwas wegzunehmen? Also, du musst richtig Überredungskünstler sein und weiß ich nicht, was anbieten, damit er dir was freiwillig gibt. Und ich stelle mir das ziemlich witzig vor, wie der kleine Kind sagt, und, hat die Mama was nicht mitgenommen? Oder hat die Mama nichts eingepackt? Was soll das? Also, das ist mein Essen, was ist mit dir da, ne? Und wie komisch ist das für einen großen Mann, auf ein Kind zuzugehen und um etwas bei ihm bieten. Und dann, also, echt spannend. Warum Jesus macht nicht einfach so ein Wunder? Einfach ohne irgendwie, dass ein großer Mann etwas zuerst bei einem Kleinen erbieten muss. Ich glaube, weil für Jesus genau das etwas war, was ein Wunder, womit Wunder anfängt. Ich glaube, für Jesus ist ganz wichtig die Begegnung von dem großen Mann mit einem kleinen Kind. Denn ein kleines Kind hat etwas und der große Mann weiß, was man damit zu tun hat. Also was man damit machen soll. Also, und ein Wunder wäre nicht Wunder, wenn nicht ein kleines Kind was hätte und ein großer Mann dafür einen Plan hätte. Jesus hat ihm danach den Großen erzählt, was sie alles weitermachen sollen, wie die ganze Menschenmenge platzieren sollen. Und das war auch bestimmt, also für mich diesen Wunder besteht aus ein paar Teilen. Erste, diese Begegnung zwischen dem großen Mann und kleinen Mann. Und diese, hey, du hast was, ich weiß aber, was wir damit machen sollen. Ne? Zweite ist ein Plan, wie es weitergeht. Und für diesen Plan braucht man auch ganz viel Geduld. Ich glaube sogar, wenn ich so diese ganze Menschenmenge in anderen Bibeltexten steht, dass das richtig, die müssten abgezählt werden. Und stellt euch vor, hungrige Menschen, wo es anfängt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, also bis 50, dann eine Gruppe und dann zähle ich weiter. Also das hat ewig Zeit gebraucht, ne? Und dann müssen sie sich alle in Gruppen hinsetzen. Und ich weiß nicht, ob das schwerer war für die hungrigen Menschen oder für mich als Mitarbeiter. Allein das, was soll das alles? Also welche Sinn hat das alles grundsätzlich? Ne? So. Und ich denke, dass bei diesem Wunder waren Menschen schon mehrmals auf ihre Grenzen gebracht. Zuerst der große Mann Andreas, der um etwas bitten musste beim kleinen Kind und sich total doof stellen musste, weil der ist doch Fischer, der hat immer alles unter Kontrolle, der eigentlich hat seine Familie ernährt und da muss er sich total blöd anstellen und sagen, kannst du mir bitte geben? Ich brauche was von dir. Ne? Und dann für den Jungen auch, ne? Das ist ein Riesenschritt. Ich gebe etwas meines weiter, weiß gar nicht, vielleicht werde ich hungrig bleiben und weiß ich nicht, was wird. Und für ganze Juna da, wie es weitergeht, ne, diesen ganzen Plan. Und dann, wie es weitergeht, und Jesus sagt kurz Danke. Und tatsächlich, in jüdischen Traditionen, Tischgebet bestand aus zwei Teilen. Das erste Teil war richtig kurz Danke zu sagen. Ich komme so aus konservativen Gemeinden, wo man Tischgebet manchmal ewig hingezogen hat, wo man denkt schon so, ey, ich habe keinen Bock, ich will essen. Ne, so. Und die haben tatsächlich ganz kurz Danke gesagt und das war so Gebet, Danke. Und das Rest vom Gebet war dann am Ende. Ne? Und danach mit diesen Reste sammeln, das war tatsächlich so ein Gesetz in jüdischer Tradition, dass man allen Krümeln, die größer sind als eine Olive, unbedingt sammeln muss. Sonst, also so, es war ganz ernst, dass die Sachen nicht vergammeln, dass das nicht einfach verloren geht. In dieser Bibel steht auch, dass die nicht Wiese vermühlen. Ja, aber um was geht's mir? Was mich die ganze Zeit begleitet hat. Ich habe gedacht, krass, diese Wunder passiert auf einer Begegnung mit einem, von einem Großen mit einem Kleinen. Nicht auf eine Betreuung, nicht auf Kinderbetreuung, sondern auf eine Begegnung. Und wo fängt das an? Ich arbeite als Therapeutin, ne? Und in der Klinik. Und was bedeutet das für mich oder für dich ganz konkret, einfach nur so als Person? Wir haben in der Klinik einen wichtigen Teil der Therapie, das heißt Begegnung mit eigenem Kind, mit innerem Kind. Und das ist irre, was da abgeht bei Menschen. Da sitzen so Männer total stark und so. Und das ist mega wichtig, dass sie zu ihrem Kind finden, wieder und entdecken, was sind die Träume von dem Kind. Weil oft sind das sind Menschen, die nicht mehr, die irgendwie arbeiten an, und nicht mehr Leben wahrnehmen. Und plötzlich bei dieser Begegnung mit sich selber, mit eigenem kleinen Kind in sich selber, entdecken sie wieder ihre Träume, entdecken sie wieder ihre Gaben, entdecken sie ihre Talente. Und plötzlich wird Leben irgendwie, es bewegt sie total. Es fließen ganz viele Tränen, weil sie entdecken, dass diese Kinder total oft vernachlässigt wurden. Und das ist immer sehr bewegend, wo sie plötzlich denen klar wird, warum so schief läuft im Leben. Weil wenn du als Kind nie mit Namen genannt wurdest zum Beispiel, ne, und deine Mutter dich nie mit Namen genannt hast oder niemand dich auf den Kopf gestreichelt hat, und was bist du alles bereit zu geben und wie oft bist du für Anerkennung, gehst du auf das Letzte und trotzdem kriegst du diese Anerkennung und bist überarbeitet und überlastet und trotzdem hast keine Liebe und ist nie genug, weil du irgendwie trotzdem abgestoßen wirst und so. Und deswegen diese Begegnung mit dem inneren Kind kann ein Wunder bringen in dein Leben. Allein schon in der Psychologie, aber in der Bibel steht danach, dass man aus dieser Begegnung noch Begegnung mit Jesus macht und danach passiert noch Vermehrung und echt etwas, was noch mehr abgeht. Und auch, es gibt sogar ein Eric Bernet, der so eine Theorie hat, dass wirklich in jedem Menschen so eine, nur nicht drei Substanzen oder drei Teile sind, aber sein Ich besteht aus drei Teilen. Dieses Ich, Kind, und für mich als Kind, also das Kind ist in mir ist zuständig für Spontanität, für einfach Lebensfreude, für irgendwelche blöden Sachen, für Spielen. So, Eltern-Ich, das ist Ich, was zuständig ist für, du musst heute nicht so lange feiern gehen, weil morgen musst du zur Arbeit und du musst rechtzeitig ins Bett kommen. Also die Elternteil ist die für Fürsorge zuständig ist, für Grenzen, für Belehren. So. Und der teilt das in drei Teile und dieser dritte, mittlere Teil nennt er Erwachsensein. Für mich ist aber dieses Erwachsensein ist diese Begegnung, diese ausgewogene Begegnung zwischen diesen Teilen uns. Eieiei. Und Fürsorge und diese, ach, ist doch alles egal, ich genieße das Leben. Und der nennt das, dieser dritte Teil, Erwachsensein. Für mich ist das einfach nur Begegnung, weil ihr seht bestimmt Menschen, die total Kinder sind. Und das ist toll und cool, erwachsene Menschen, die eigentlich spontan sind und lustig, aber die kennen keine Grenzen, die machen Schulden, die haben keinen Plan im Leben, keine Struktur. Oder sie kennen andere Menschen, die total in ihrem Element sind und irgendwie alles läuft nach System und es gibt kein Platz für Freude und für Spontanität. Und das sind diese Sachen, wo ich glaube, dass jeder von uns diese Begegnung erleben muss von dieser Ich-Große und Ich-Kleine. Und diese Begegnung von niemand mehr wert ist als der andere. Der Andreas, der große Andreas ist cool und toll und er weiß, wie es weitergeht. Er hat einen Plan, aber das Kind hat das Essen. So, und ich glaube tatsächlich, dass wenn jeder von uns dahin kommt zu erkennen, was in mir ist, was mit kleinen Nina ist und was ihre Stärken sind und was ihre Träume sind und davon werde ich profitieren, wenn ich dann auch einen Plan habe, ne, als Erwachsener. Gut. Und geht's darum, hey, du bist dafür zuständig, dein kleines Kind zu schützen. Es ist total irre. Ne? So, viele würden sagen, wenn sie wirklich dafür zuständig wäre, ihr kleines Kind in sich zu schützen, würden sie gar nicht nach Hause gehen. Weil zu Hause werden sie bedroht von ihren Kindern und ihren Frauen, weiß ich nicht. Und ich höre diese Geschichten, wo die Menschen sagen, ich möchte nicht nach Hause, ich habe Familie, die mich nicht respektiert, Kinder, die mich nicht respektieren. Ja, das ist deine Verantwortung, dein inneres Kind zu schützen. So, und auch manchmal, ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt steinigen werdet, aber ich muss mich manchmal mein inneres Kind vor meinen Kindern schützen. Wirklich. Und zum Beispiel, ein Beispiel, es bedeutet nicht, dass ich das euch empfehle, so zu leben. Ne, so. Aber bei mir hat das gut funktioniert. Also, ich koche nicht besonders gern. Ne? Und deswegen möchte ich ein bisschen Anerkennung, wenn ich das gemacht habe. Ein bisschen einfach Danke. Oder zumindest nicht bäh. Und wenn die Kinder da und sagen, wenn ich was gekocht habe und sie sagen bäh, das tut meinem inneren Kind nicht gut. Und ich habe schon 10-mal gesagt, das ist nicht schön. Hey, du brauchst nicht sagen bäh, du kannst einfach was anderes essen. Und letztes Mal habe ich gesagt, hey, wenn das nochmal passiert, das ist für mich total unangenehm. Und ich möchte ein bisschen Respekt von euch. Und wenn das wieder passiert, dann isst einfach das Brot heute. Und das ist der Tag ist gekommen. Und mein großer Sohn hat ein Brot gegessen. Wir haben alle Suppe gegessen und er hat Brot gegessen. Er hat dann natürlich auch, wollte Käse und Wurst drauf. Nein. Papa hat dafür mich überredet, dass er Brot mit Butter essen soll. Also für mich als Russin, ich habe erlebt in meiner Kindheit, dass Brot mit Butter und Banane ein Luxus ist. Für mein Kind war das eine kleine Grenze. Aber ich glaube, sie respektieren mein inneres Kind seitdem. Also ich habe zumindest gemerkt, das hat geklappt. Ja, okay, also du bist dafür zuständig, dass diese Begegnung von deinem inneren Kind und dem großen Andreas in dir passiert. Weil Wunder fängt dort an. Und das ist in meinem persönlichen Leben. In der Familie passiert das Gleiche. Ich bin unglaublich dankbar, und ich entdecke für mich, dass diesen Momenten die Kinder mit sich bringen, die, wenn du dich wirklich einlässt darauf, nicht schnell die zu zehren zum Kindergarten, sondern Zeit einzuplanen und zu merken, okay, Blätter, weiß ich nicht, da was, die Wolken, die machen mit dir was. Und ich habe auch gemerkt, schon in der Familie, wir unterscheiden die Zeiten von Betreuung von der Zeiten der Begegnung. Wo ich dann gedacht habe, okay, Familienzeit, okay, ich bin da dabei und die bauen Lego und ich sitze da und gucke, okay, halbe Stunde vielleicht, ich bin dabei. Oder wir entdecken zusammen etwas, was uns allen Spaß macht. Und das ist manchmal vielleicht nur 10 Minuten am Tag, aber danach, wenn der Tag vorbei ist, denke ich, wow, das war aber geile Begegnungszeit. Und ich bin überzeugt, dass das etwas mit uns als Familie macht, wo nicht Betreuung passiert, sondern Begegnung. Und das dritte Teil, was mich total bewegt, wir haben ganz viele Kinder in der Gemeinde. Und wenn wir gucken, wenn die Kinder gehen, ne, plötzlich geht es uns fast wie den Eltern, die dann, wenn die Kinder ausziehen, ne, so wie, wir sind so wenig hier und Kinder sind weg und jetzt steht eine Leere. Und also, ich kriege mit, wie krass sind die am Suchen immer, hey, wer macht nochmal bei Kindergottesdienst? Und ich kann nicht sagen, ich bin die total mega Spaß hat am Kindergottesdienst letzte Zeit. Und ich nehme das wahr und ich merke, ich drücke mich auch manchmal. Und letztes Mal habe ich sogar ich muss euch beichten. Als ich gelesen habe, dass es keine Betreuung gibt, bin ich gar nicht zum Gottesdienst gegangen, weil ich gedacht habe, bevor ich jetzt mit Kindern da sitze und wieder einspringen muss vielleicht, oder nicht wieder, sondern weil ich heute nicht vor hatte und werde jetzt einspringen, lieber bleibe ich zu Hause. Wie krass ist das? Und ich habe mich hat es total bewegt, weil ich gedacht habe, hey, was ist mit mir? Wir haben viele Kinder und sollen wir mal sagen, Aufnahme, Stopp, genug? Keine Kinder mehr. Wir sind schon überfordert. Aber das ist so voll geil, wenn die Kinder sich so wohlfühlen. Und eigentlich freue ich mich und ich werde mich, denke ich, so wäre geil, wenn sie ihren Kinderfreunde hierher bringen. Und dann denke ich, oh scheiße, und wenn ich an diesem Tag Kindergottesdienst habe und dann 30 Leute da sitzen und ich allein bin, ne, so gar nicht geil. Was machen wir dann? Was sollen wir machen? Und übrigens, ich habe letzten Sonntag total geil empfunden, als während dem Gottesdienst die Kinder was oben gemacht haben. Wir haben uns alle umgedreht und das war so eine geile Zeit, wo die was hatten und wir haben Teil davon. Und heute, als Daniel, du das mit Kindern vorne gemacht hast, ich habe gemerkt, geil, wir haben das Gefühl, ich hatte das Gefühl von Begegnung im Gottesdienst. War irgendwas Besonderes. Und ich habe mich erinnert, wie war das? Was kenne ich von anderen Gemeinden? Und ich habe letztes Mal mit einem Gemeindeleiter oder Ältesten gesprochen aus anderer Gemeinde. Die haben auch total eine coole Gemeinde. Und ich habe gesagt so, und was ist mit Kinderarbeit? Sie sagen, wir haben entweder müde Eltern, die am Sonntag müde sind, oder die Erzieher oder Sozialarbeiter, die schon eigentlich Nase voll haben von der Woche. Und das ist immer Kampf. Und ich war in anderen großen Gemeinden. Große Gemeinde, voll viele Visionen, weiß ich nicht. Und Kinderarbeit ist so eine zähe Sache. Irgendeine, zwei Frauen, die sich abmühen. Und ja, und irgendwie, was ist da los? Was ist mit mir los? Oder ich habe mich da erinnert, in meinen Anfängen als konservativen Gemeinden sind. Bei konservativen Gemeinden oft ist die Kinderarbeit total wichtig, weil die Frauen nicht mehr anderes machen können. Sie können nur in Kinderarbeit sich verwirklichen. Ne? So, und das ist ein einziger Platz, wo sie sich verwirklichen. Deswegen ist das, aber das wollen wir doch nicht. Ne? So, das für uns nur. Und dann nach der Bibelschule war ich auch in einer Gemeinde, wo ich auch so einen Kindergottesdienst machen sollte, musste. Jungschar und in der Woche Kinderbetreuung. Und meine Kollegin, Frau aus der Gemeinde, die mich unterstützen hat, war eine treue Mitarbeiterin. Und ich habe gedacht, irgendwie, Treue fühlt sich nicht gut an. Treue fühlt sich nach Langweil an. Die Frau hat für mich so ein langweilig ausgesehen. Und ich habe gesagt, komisch, ne? Treue und kein Spaß. Als ob das irgendwie verbunden ist. Manche finden das auch in der Ehe. Na gut. Aber es ist doch nicht so. Und irgendwann Mitte des Jahres, als ich da war, die haben ein Konzept umgeschmissen. Die haben dann angefangen mit diesem Promised Land Konzept, wo ganze Gemeinde mitgearbeitet hat. Die haben alle Spaß dabei. Mein Sinn ist nicht, euch für Promised Land zu motivieren. Ich wollte einfach nur, hier gibt es eine Ebene, wo wir als Gemeinde richtig Bock alle zusammen an solche Projekten wie Kinderarbeit und Jugendarbeit machen können. Wo wir alle Spaß haben. Und weil sonst, ich habe auch eine Gemeinde, in der wir gelebt haben, so unsere Wohnung in Speyer war in so eine alte Gemeinde, die nah am Aussterben war. Das war so 3-4 Familien, die in Ruhe sich gesammelt haben. Die haben total einander gehabt. Die Kinder sind groß, gehen nicht mehr in die Gemeinde. Und sie hatten ihre Ruhe, sie haben ihre Zeit für Begegnung, aber sie sterben aus. Und ich denke, dass das daran lag, dass sie ihre Kinder betreut haben. Und wenn die Kinder groß geworden sind, die haben gemerkt, kein Bock mehr. Und die Eltern haben gesagt, endlich mal keine Kinder, Gottesdienst. So. Und da habe ich gedacht, ja, unsere Wurzel waren Treppenstraße, irgendwann kleine, viele jugendliche Freaks, die dann einfach Spaß miteinander hatten, Treppenstraße, kleine Räumlichkeiten. Aber wir wollen doch nicht, dass in 20 Jahren wieder dahin, so Opis mit wackelnden Tätowierungen und leicht verrückte Omis, die dann zusammen beten, oben klar, unten dicht, lieber Gott, ich danke dir. Und so einfach nur, hey, was wollen wir eigentlich? Und einfach, ich weiß, dass am 30. Oktober, am Donnerstag, Abend, gibt es irgendein Treffen für die, die dann in Kindergottesdienst mitmachen möchten. Ich glaube, 31. Ich glaube, es betrifft nicht nur Eltern. Ja, es betrifft uns, das sind unsere Kinder da, wir sind alle. Aber jeder, der in der Gemeinde ist, es ist eine Sache, hey, was ist unsere, wohin wollen wir? Ich kann nicht sagen, ich habe keine Kinder und deswegen ist mir da egal, weil ich bin Teil der Gemeinde und das ist meine Gemeinde. Und eigentlich für mich ist das auch eine Chance, diese Begegnung zu erleben und vielleicht durch diese Bewegung komme ich in Kontakt zu meinem Kind in mir. Vielleicht kriege ich etwas, was mich wieder bewegt und ich entdecke Leben. Und ich wünsche mir Spaß an Kinderarbeit. Mir persönlich. Ich merke, das macht mich total, ich schimpfe mit mir. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich denke so, oh nein, oh, ich trage mich ein und ich denke so, oh, ich bin dann alleine und dann, ich gucke mal, wieder kein Betreuer mehr. Wer möchte sich für heute eintragen? So dünn wieder. Und ich denke, nee, ich habe Schuldgefühl, ich trage mich nicht ein heute. So, ich möchte Spaß haben. Lass uns zusammen überlegen, wie wir das in der Gemeinde erleben, dass Gott hier Wunder tut, weil eine Begegnung passiert zwischen Kleinen und Großen. Und die Kleinen haben etwas. Die haben etwas, wovon wir profitieren können. Wir sind aber dafür da, um Plan zu haben. Weil es passiert eine Begegnung zwischen Großen und Kleinen. Klein hat etwas, Großer hat einen Plan. Lass uns das überlegen zusammen. Lass uns das verwirklichen. Und ich glaube, wir können vielleicht sogar die ganze Stadt hier erreichen, nur allein durch diese Arbeit. So. Und ja, ich bete jetzt einfach.